Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Osteopathie ist wie Archäologie. Man weiß nicht, an welcher Stelle man graben muss.
Ein echter Stechmann zum Start, lieber Klaas. Wo hast du diesen Witz denn ausgegraben? Es ist gar kein Witz, es ist ja eigentlich ein Aphorismus.
Eine Wahrheit. Und wie Eighty-Still auch sagte, dig on. Also man muss weiter buddeln. Wenn man denkt, man hat es drauf, muss man erstmal richtig anfangen, weiter zu graben.
So, alles über Bord schmeißen. Das lernen die Künstler im Studium auch so. Erstmal alle Techniken lernen und dann alles über Bord werfen und dann eintauchen in die Kunst.
Okay. Und da kommt uns zugute, Osteopathie ist ja auch eine Kunst. Oder nicht? Es gibt doch auch diesen Spruch, Osteopathie ist eine Kunst, eine Philosophie und ein bisschen Magie oder irgendwie sowas und eine Wissenschaft auch noch. Da frage ich mich halt auch, sind wir alle Künstler? Und Künstler? Yeah. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit eher relativ robust beseiteten Menschen und die haben das Wort Künstler auf jeden Fall auch in einem eher negativen Sprachgebrauch verwendet.
Okay.
Der Typ ist auch ein Künstler.
Ja, ich muss sagen, es hat ja auch was Spirituelles, schon fast was Religiöses. Erstmal alles Mögliche über dieses Leben rauszufinden, es dann komplett hinter sich zu lassen und gegebenenfalls dann irgendwann erst die Erleuchtung zu bekommen. Aber ja. Das ist alles ein bisschen früh. Ich heiße alle Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen im Knochenjob-Podcast. Ihr seid immer wieder auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und meiner Wenigkeit Dennis Jacobs. Speaking of ausbuddeln, lieber Klaas, vor meiner Praxistür hat sich das Neues ergeben. Und zwar stand da heute ein Eimer voll mit ausgebuddelter mit Pflanzen, mit Hyazinthen und mit dicker Knolle, mit Erde noch dran. Und ich habe mich gefragt, ob mir die jemand schenken wollte, ob er die zwischengelagert hat oder sie. Und es war auf jeden Fall ein großes Fragezeichen auf meiner Stirn. Ich habe sie jetzt einfach stehen gelassen und hätte stattdessen einfach über die Straße gehen können, weil da jetzt ein Dixi-Klo positioniert ist.
Okay.
Dixi-Klo ist immer kein gutes Zeichen, weil das heißt, dann wird langfristig irgendwie Bau gearbeitet. Und ich hoffe nicht, dass da jetzt die dicken Stemmeisen an der Fassade demnächst irgendwie hantieren werden. Aber in Ottensen ist alles möglich. Demnächst wird auch große Umbaumaßnahmen. Ottensen wird autofrei und dafür werden ein paar Wege gesperrt und so. Ich sehe schon wieder den Shit. Storm an der Praxistür auf mich zulaufen. Und in diesem Sinne, dick on, Klaas. Was machen deine Praxisexpertisen? Hast du eine neue Struktur diese Woche kennengelernt? Hast du einiges Altes mal über Bord geworfen, wieder in letzter Zeit, oder was Neues hervorgeholt? Was machen so deine Pionier- und Archäologiearbeiten?
Es ist eine gute Frage. Was ich diese und letzte Woche irgendwie ganz gehäuft hatte, also wirklich, wirklich gehäuft, waren Patienten, die vor 2, 3, teilweise 4 Jahren irgendwie mal da waren und jetzt wieder kamen. Und es hat sich irgendwie sowas von gehäuft, dass ich mir sicher bin, dass mir das irgendwas sagen will. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, was mir das sagen soll. Sind aus völlig unterschiedlichen Gründen wiedergekommen. Manche kommen mit genau derselben Sache wie früher. Das kann ich in meiner Dokumentation bei dem Meniskus ja gut sehen. Manche haben halt was ganz anderes. Und dann, was vielleicht ich daraus lernen sollte, ist zu gucken, was habe ich damals gemacht, was hat funktioniert, würde ich heute noch dieselben Sachen machen, wie ich damals gemacht habe, würde mich das auch zum Erfolg führen und mache ich überhaupt Fortschritte oder bewege ich mich zurück? Das ist nämlich so die gute Frage, die ich mir immer stelle. Und ich hatte diese Woche ein interessantes Gespräch mit einem alten Osteopathie-Kollegen von uns, Dennis, der mit dir und mir zusammen die Behandlungsbank gedrückt hat in unserer Osteopathie-Ausbildung.
Ist nicht dein Ernst.
Das dachte ich auch, als er vor mir steht. Und es war ein sehr interessanter Austausch, weil wir uns da auch schon jetzt seit 8, 9 Jahren dann nicht mehr gesehen hatten. Und wir so darüber gesprochen haben, wie wir uns entwickelt haben oder halt auch eben nicht entwickelt haben. Und das war irgendwie sehr interessant, weil es ist ja auch immer faszinierend, in welche Richtung so verschiedene Osteopathinnen und Osteopathen gehen. Die einen gehen voll in Richtung Knacken, FDM, die anderen Kranio, Biodynamik. Babys. Die anderen machen Babys, die anderen gehen zurück in die Physio und finden das geiler und andere verlassen den Job völlig und widmen sich ganz anderen Sachen. Das finde ich immer was Faszinierendes, so diese Entwicklung, dieses Lernen. Und mir war dabei aufgefallen, als ich so darüber gesprochen habe, dass ich das meiste eigentlich beim Lehren gelernt habe. Das muss ich wirklich sagen, dass diese Fortbildung, die ich gemacht habe, das meiste, also mindestens 90% habe ich, also nicht bei allen, aber bei vielen Sachen habe ich das wieder vergessen. Es hat sich irgendwie nicht etabliert bei mir. Und das meiste, gerade so dieses integrative Denken, das habe ich mir selber wieder neu angelernt. Unter anderem auch deswegen, das muss ich jetzt nochmal zu Ende bringen, weil ich auch während der Osteopathieausbildung irgendwie entweder zu, wie soll man sagen, zu stur war, zu verkopft war, nicht offen genug war. Ich konnte mit diesem ganzen Gerödel ganz oft nicht so richtig was anfangen. Da dachte ich, ey, ich habe doch hier meine Sachen, die sehr gut funktionieren. Jetzt habe ich keine Lust, hier neue Techniken auszuprobieren, die 5 Minuten pro Technik dauern und wo das Ergebnis völlig ungewiss ist und das irgendwie für mich keine nachvollziehbare Grundlage für diese Untersuchung und Technik gibt, sodass ich da halt sehr ignorant war. Und einige der Sachen habe ich dann irgendwann wieder ausgepackt aus meinem Kopf. Das habe ich mal gelernt vor 6, 7 Jahren und hier in diesem Setting funktioniert das doch. Und das ist ein ganz interessanter Prozess. Aber es ist richtig schwierig für mich gewesen. Ich erinnere mich auch nochmal zurück an so eine quasi Identitätskrise, die ich so in der Praxis hatte. Dass ich dachte, nachdem ich immer nur Fasziendistorsion gezogen habe, Fasziendistorsion und mir die Daumen wehtaten und ich dachte, Alter, du kannst doch nicht immer nur dasselbe machen, gerade wenn man mit der Methode gescheitert ist, dass ich dann beinahe dachte, ey, du hast das doch alles gelernt und wie ich brauche einen Coach oder irgendwie sowas, dachte ich, weißt du? Ich brauche hier einen Coach, der mich hier aus einer existenziellen Krise rausholt. Und da kam ich dann aber auch von alleine irgendwie raus. Hat ein bisschen gedauert, aber man sagt ja auch so, Krisis, Katharsis, das hängt alles so nah beieinander, ne? So Neuanfang, Reinigung und so weiter und so fort.
Interessant. Also es hat mich jetzt in deiner Ausführung an einige Aspekte des japanischen Ikigai erinnert, also klein anfangen und stetig wachsen lassen und stetig demütig bleiben einfach. Und ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, ganz viel schon gehört, ganz viel schon ausprobiert und ganz viel wieder fallen gelassen. Aber ich glaube, einfach diese Erfahrung gemacht zu haben, das mal ausprobiert zu haben und das gehört zu haben, das kleistert sich so an deine Gesamtskills irgendwie dran und irgendwie unterbewusst, auch wenn du es vielleicht auf deine Art und Weise machst, hast du das mit implementiert. Und selbst wenn du sagst, so und so auf keinen Fall, weil das habe ich schon mal ausprobiert, dann ist das ja auch eine Bestätigung, die dich in eine andere Richtung bewusster und tiefer graben lässt. Und von daher ist es ja sehr hilfreich, sich immer mit Nützlichem zu umgeben, aber auch sehr hilfreich, mal absoluten Quatsch zu konsumieren, um mal zu wissen, okay, in die Richtung möchte ich gar nicht oder aus diesen und jenen Gründen nicht oder vielleicht doch ein interessanter Aspekt. Und ich glaube dir komplett, wenn du sagst, wenn du dir selber Dinge herleitest und das anderen beibringst, dann ist das auch nochmal so ein richtig fundamentales Erleben und auch nochmal ein Auseinandersetzen, weil du kriegst ja auch unmittelbar Feedback, wenn dir jemand einen Vogel zeigt zu dem, was du da erzählst, dann kommt man ja selber vielleicht nochmal ins Grübeln oder ins Nachdenken.
Durchaus, ja.
Oder man wird ein absoluter Hardliner, aber so ist das so ein ständiges raus aus der Materie, rein in die Materie, einmal ins große Ganze und dann wieder zurück. Und dann als Individuum wieder hierhin rein und da wieder zurück. Also es ist schon fast buddhistisch, würde ich sagen. Wir sind eine große Wissens- und Energiemasse und teleportieren uns immer in kleinen Tropfen nach rechts und nach links. Und mit dem neuen Erkenntnisstand und Wissensstand gehen wir dann wieder ins große Ganze zurück und tragen uns weiter
ganz
fort.
Ganz genau. Dennis, dass du hier der
Spiritualitäts-Prediger
wirst.
Ich bin ein bisschen drüber, ich habe den ganzen Tag mal locht, ich bin völlig platt. Aber ich kann es auf jeden Fall gut nachvollziehen, weil meine Daumen tun in letzter Zeit nämlich auch ein bisschen gehäuft weh. Und ich stelle mir die Frage, ist es das jetzt? Also muss ich und will ich und werde ich immer so weiterarbeiten? Also ich merke tatsächlich in manchen Techniken, wo es wortwörtlich, je tiefer du gräbst, desto mehr findest du. Für mich interessant ist, härter an die Strukturen ranzugehen und konsequenter in die Tiefe zu gehen, um nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen. Aber das geht natürlich auch zunehmend auf meine Kappe und auf Kosten meiner Kapazitäten. Mhm. Und das macht mich, und das hat Philipp van Kaye mal gesagt, man ist dann Opfer seines eigenen Erfolgs. Die Leute haben gute Effekte damit, empfehlen dich weiter und dann kommt der Nächste, der will das genau so oder ist noch eine Ecke härter und sagt, boah, dieser und jener konnte nicht so tief drücken, drück du nochmal tiefer und dann schlawinert man sich so selber in so einen Strudel rein und ist dann irgendwann ein One-Trick-Pony und muss mal gucken, dass man da nicht so eingleisig wird, sondern immer mal wieder auch zurücksteppt und andere Wege einnimmt. Aber bei mir in der Praxis ist es glücklicherweise so ganz schön, dass dann doch immer ein sehr heterogenes Publikum noch da ist und es gibt Menschen, die mir einen Vogel zeigen, wenn ich intensiv reingehe und es gibt andere Menschen, die mir einen Vogel zeigen, wenn ich 5 Minuten meine Hände auf den Schädel lege und es passiert für sie rein gar nicht so.
Ansonsten empfehle ich, sich junge Kolleginnen und Kollegen heranzuholen, die
frische Daumen.
Frische Daumen, die für diese Hardcore-Arbeiten richtig Bock haben, richtig Enthusiastisch haben, richtig da reinbuddeln.
Ja. Wann sehen wir beiden uns eigentlich mal wieder physisch? Ich glaube, du musst dringend mal den Daumen wieder langziehen. Also ich brauche mal ein bisschen Werkzeugpflege. Und ich glaube, das ist auch ein nicht zu verachtendes Thema, sich selbst regelmäßig mal wieder gerade ziehen zu lassen, frei machen zu lassen.
Auf
und,
jeden Fall.
Auf Werkseinstellung zurückzubringen, um.
Ja. Da hatte ich letztens eine interessante Erfahrung bei der Thai-Massage tatsächlich. Eine Patientin hat mir nämlich einen Gutschein von der Thai-Massage geschenkt,
Stark.
Den sie nicht mehr gebraucht hat. Und der hatte ich ewig rumliegen. Der war schon, also noch einen Tag später oder so, oder 2 Tage später, dann wäre der über 3 Jahre abgelaufen.
Okay.
Habe ich es noch geschafft, dahin zu gehen. Und es war eine interessante Erfahrung, mal selber in so einer Behandlungsrolle wieder zu sein. Das war ich zugegebenermaßen schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall zu lange nicht mehr, muss ich sagen. Und wie das so ist, ich gucke auf die Uhr, oh fuck, muss mich beeilen, hingeradelt, voll angefangen zu schwitzen. Mm. Dann stehe ich da und bin verschwitzt und ich wundere mich, was heißt ich wundere mich, aber zu mir kommen auch Patienten, boah, tut mir voll leid, ich bin total verschwitzt und so. Und ich so, ja, das ist mein tägliches Brot, da ist nicht toll, aber ist auch nicht schlimm. So, das, da kommen wir zurecht.
Schweiß wäre schlimm, wenn das ein Problem wäre, ja.
Ja, genau. Ne, so ein bisschen angeschwitzt und so. Und dann dachte ich, entschuldige ich mich jetzt auch bei der, genauso wie an meine Patienten, oder gehe ich einfach drüber hinweg? Und ich habe mich dafür entschlossen, darüber hinwegzugehen. Und was ich ganz geil fand, war, wenn man da sich auf den Bauch legt und durch diesen Nasenschlitz guckt, da hatten die da irgendwelche Figürchen, so einen kleinen Kunstpalmenwald mit so Kunst. Einhörnern da so
liegen. Okay.
Und ich dachte, yes, sowas sollte ich mir da mal abgucken. Ansonsten sagen das viele Patienten, wenn sie auf dem Rücken liegen und bei mir dann irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde an die Decke gucken, das ist ja langweilig an der Decke. Oder auch gerade Kinder, die zählen dann da so die Pünktchen, die ich da drin habe oder irgendwas.
Mhm.
Dass man da mal Kunst an die Decke bringen sollte, aber auch unten da irgendwas hinzuzaubern, das wäre eigentlich auch nicht so schlecht, habe ich gedacht.
Ja, interessant. Ich habe kein Schlitz in meiner Bank. Also die Leute müssen bei mir im Bauchlage über den Kopf seitwärts ablegen. Das hat manchmal Vorteile, manchmal Nachteile. Mhm. Und die meisten Leute haben bei mir andere Themen im Kopf, als jetzt gegen die Wand zu schauen, muss ich fairerweise sagen. Aber ich kenne diesen Spruch und bei meinem Zahnarzt ist es so, der hat da so Bildschirme mit eigener Seilkonstruktion von der Decke abgehängt. Und dieser Bildschirm ist immer aus und ist auch verstaubt und du siehst, wie räudig das aussieht. Und das kann auch schnell umschlagen ins Negative, wenn das halt nicht gehegt und gepflegt wird und auch nicht regelmäßig erneuert wird, dann nutzt sich das auch ab. So
ja.
Dann lieber neutral bleiben und gar nicht diese Box aufmachen.
Genau, schön klassisch bleiben. Neutral, weiß, meine Praxis auch, viel weiß, ein bisschen Nordic Blue dabei, gut ist.
So ist es. Trägst du denn noch regelmäßig Kasak eigentlich zur Arbeit? Habe ich dich, glaube ich, neulich schon mal gefragt.
Nicht mehr. Ich bin wieder auf die guten alten Polos zurück umgestiegen.
Boah, echt? Du bist ein Polo aus dem Bad. Guck mal.
So ein bisschen, ja.
Hast du dein Logo da drauf gedruckt, oder?
Nein, natürlich nicht.
Oh Gott.
Ja, okay. Ich überlege mir Socken, Tennissocken mit meinem Logo zu bedrucken.
Stark. Hätte ich gerne eins. Ich habe schon Größe 41. Ja, ja. 41.
Ja.
Ja. Ja, alright. Okay, bunter Einstand in diese Runde. Bei mir war viel los. Letztes Wochenende war ich in Berlin. Und zwar hatte ich ja angekündigt hier im Podcast schon, dass ich in Berlin im Fußballstadion von Union Berlin in Köpenick im Osten der Stadt zum Präventionssymposium Fußball 2026 zugegen war und das wurde veranstaltet vom VBG und ich habe mir erklären lassen, VBG ist die Verwaltungsberufsgenossenschaft und jeder Fußballspieler, der fürs Fußballspielen bezahlt wird und als Profi gilt, ist berufsgenossenschaftlich in die Verwaltungsberufsgenossenschaft integriert, weil ein Ausfall dieser Fußballer sehr häufig und sehr teuer meistens ist. Und man hat sich überlegt, wie kriegen wir das irgendwie gestemmt? Und dann hat man geguckt, welche Berufsgenossenschaft ist die günstigste oder wo passieren die wenigsten Arbeitsunfälle? Das ist in der Verwaltungs-BG. Und dann hat man die günstigste Klientel mit der teuersten Klientel zusammengepackt und somit ist der Profifußball berufsgenossenschaftlich über den VBG versichert und die veranstalten einmal im Jahr halt dieses Präventionssymposium, um einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass alle upgedatet sind und bestmöglich nach neuestem Wissen und Stand der Wissenschaft daran arbeiten, dass ihre unter Vertrag stehenden Spieler nicht verletzt werden und war eine coole Veranstaltung. Ich war noch nie in diesem Stadion und wir waren da in dieser VIP-Area, die noch sehr down-to-earth ist. Also das Stadion zeichnet sich dadurch aus, dass die Fans das Stadion selber gebaut haben und du hast bis auf die VIP-Loge keine Sitzplätze, du hast eigentlich nur Stehplätze da drin und ich bin dann zufällig dem Mannschaftsarzt von Werder Bremen in die Arme gelaufen, den ich auch über meine Tätigkeit beim Hockey kennenlerne. Und der sagte, hier ist immer eine ganz besondere Stimmung. Wenn die dann alle singen und parallel hüpfen, dann hast du wirklich einen Hexenkessel hier. Und ganz enges Stadion, das war schon richtig cool. Und ein sehr diverses Programm an dem Tag. Also wir haben was über Psychologie gehört, wir haben was über Trainingssteuerung gehört, wir haben was über Kreatin-Vor- und Nachteile gehört, wir haben etwas über neurozentriertes Training gehört und in der Fußballbranche einige hochkarätige Namen, was so Reha-Training und sowas angeht, also der langjährige Reha-Trainer von Jürgen Klopp war zum Beispiel dabei und dann aus diversen Fußball-Bundesliga-Mannschaften und dergleichen. Es gab ein paar kurze Workshops und es war auch nochmal interessant zu sehen, wer welchen Vortrag wie gestaltet und wie man ein Publikum mitnehmen kann und wie ein Publikum innerhalb von ein paar Sekunden abschalten kann und nicht mehr aufpasst. Und es gilt wie immer im Leben, less is more. Also bei einer PowerPoint-Präsentation irgendwelche Studien in ganz Textform oder im ganzen Abstract irgendwie runterzubeten, das macht halt keinen Sinn. Du musst da irgendwie dir was anderes einfallen lassen. Naja, auf jeden Fall schöne Veranstaltung, schöner Farbklecks mal wieder. Rundherum habe ich mir diverse Currywürste ohne Darm reingezimmert und abends noch in einer Bar einen schönen Abend gehabt mit ein paar Drinks und ein bisschen Entertainment. Und ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr da wieder hinzuballern, lieber Klaas. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer. Ich habe jetzt niemand oder es hat sich niemand zu erkennen gegeben, der aus unserer Zunft da auch noch da war. Und ich habe auch ein bisschen angemahnt, dass Osteopathie doch bitte in Zukunft mal ein bisschen mehr berücksichtigt wird. Mal gucken, ob sie da Rücksicht nehmen.
Ja, Dennis Jacobs bei diesem Symposium da.
Let's see, das will wahrscheinlich keiner hören, aber vielleicht will es ja die Knochenjob-Podcast-Boys irgendwann mal jemand hören. Und wir sind nochmal gefragt worden, ob wir nicht nochmal einen Fortbildungskurs zusammengestalten, lieber Klaas. Und du hattest die Idee, lass uns den Ball doch einfach mal weiterspielen. Und das können wir ja hier im Podcast auch schon mal droppen. Klaas und ich werden im nächsten Jahr wahrscheinlich an der tschechischen Grenze, Süddeutschland, ein Workshop geben oder eine Fortbildungsreihe geben. Und wir geben es mal in eure Hände, uns ein paar Vorschläge zu droppen, was ihr gerne hören wolltet oder sehen wolltet oder worauf ihr mal Lust habt, mit uns zu diskutieren oder worauf wir uns vorbereiten sollten. Wenn ihr ein paar Ideen oder Wünsche habt, dann schickt das doch gerne an klaas-und-dennis@gmail.com oder über unsere Social Media Kanäle, Knochenjob Podcast auf Social Media, Instagram zum Beispiel, gut zu finden. Und dann sammeln wir mal ein bisschen was und lassen uns ein bisschen was einfallen. Das wird dann eine 2.0 Veranstaltung von Klaas mitorganisierten Osteopathie Summer School, die jetzt im Juni stattfinden wird. Und zwar im Norden des Landes in Eckernförde, wo Klaas und ich auch einen gemeinsamen Beitrag zu leisten werden.
Auf jeden Fall. Da werden wir uns auf 3 Stunden begrenzen. Und mit dem Fortbildungswochenende, das ist noch relativ offen, ob das ein Tag werden soll, ob das 2 Tage werden soll oder 3 Tage werden sollen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, als der Ort geteasert wurde, wo das stattfinden soll, da habe ich bei Google eingegeben und Suchvorschlag war gleich Therme im Anschluss. Also in Deutschland gibt es wohl eine Therme. Und ich dachte so, ja, yeah, picobello. Früher, wenn ich Fortbildung irgendwo gegeben habe, dann habe ich mir schnell irgendwie einen Zigarrenlounge rausgesucht oder irgendeine geile Raucherkneipe. Mittlerweile suche ich mir allenfalls noch ein Schwimmbad oder eine Therme aus.
Da bin ich Ayurveda-Kur.
Gesitteter, genau, ja. Ein bisschen gesitteter, da vegane Ayurveda.
Schmerzarzt, ja. Psychologie.
Sowas, genau, guter Psychologe.
Ja. Ja, genau. Ja, da können wir ja mal ein Auge drauf werfen auf die ganze Nummer.
Ja. Genau, wir werden auch Instagram auch eine Umfrage per Story oder per Beitrag oder so machen, aber schickt uns eure Vorschläge doch gerne auch, wie Dennis schon sagte, an unsere Mailadresse.
Alright.
Ja, wo wir davon sprechen, was denn die Leute sich von uns erwarten, dann wollen wir den Leuten noch mal liefern, was sie uns erwarten, weil wir wissen, welche Folgen besonders gerne gehört werden. Das sind die Kettenfolgen.
Mhm.
Anatomische Possibilismus, die Ketten, die sich durch den Körper ziehen, funktionelle Zusammenhänge, sei es jetzt so einfach anatomisch, fasst ihr hier, fasst ihr da, funktionell über das Nervensystem oder über andere Krankheitsbilder den Körper belastend. Das ist doch faszinierend. Und wir haben uns ein Thema gewidmet, was ich anfangs echt schwierig fand, weil es ultra kompliziert ist und sehr komplex ist. Aber wir versuchen mal eine simple Herangehensweise, also unsere häufig sehr simple Herangehensweise
darzustellen. Einfache Sprache, das brauchen wir bei uns nicht einstellen, das ist einfach schon im System
schon
integriert.
Gegeben, ja, hier und da mal lateinischer, griechischer Fachbegriff und schon kommt sich dann doch wieder recht schlau vor. Ja. Das Thema ist nämlich das Auge.
Aha.
Unser wichtiger Sinn, das Sehen, das Auge. Nicht nur Sehen tun wir damit, aber hauptsächlich sehen wir damit. Und ich schwanke immer hin und her von, ja, das läuft ja schon. Wenn nicht, dann braucht man mal eine Brille. Und dann gibt es wieder Leute, die mir sagen, das ist super wichtig und du musst dich da mit Optometrie beschäftigen und mit Brillen und mit allen möglichen. Und da ist noch Ausbaupotenzial bei mir auf jeden Fall. Mhm. Aber was ich schon sehr häufig habe, wo ich definitiv sage, da habe ich eine gewisse Expertise, ist, wenn Leute so mit Augenschmerzen kommen. Ich habe Schmerzen hinterm Auge, das drückt mir die Augen raus. Ich habe Schmerzen beim Gucken. Ich habe das Gefühl, da ist Druck oder sowas, erhöhter Augeninnendruck, aber wurde gemessen, ist alles in Butter. Und so ein bisschen die funktionellen Zusammenhänge, gerade so zum Auge, Schädel, Kopfschmerzen, Gleichgewichtsorgan und so, da kann man schon sehr vieles auf jeden Fall verwenden davon. Und ich behandle auch furchtbar gerne die Augen und die Augenmuskeln selber. Und da kriege ich immer wieder gefeedbackt, wenn Leute bei mir sind, die vorher schon bei allen möglichen anderen Osteopathen waren, dass das noch keiner gemacht hat. Und es ist überhaupt kein Geheimwissen, keine Geheimtechnik oder sowas, aber vielleicht doch. Und die verraten wir euch dann, wenn es dann soweit ist. Die können sehr gut funktionieren, so auch bei Migräne-Leuten, die irgendwie auch so krasse Stirn-Kopfschmerzen haben oder Augen-Kopfschmerzen haben. Dass das auch manchmal ganz schick sein kann, wenn man sich traut, an das Auge ranzugehen.
Ja, also ich fand dein Eingangsplädoyer schon total gut und möchte nochmal unterstreichen, dass es ein wichtiger Sinn ist. Also für viele in der allgemeinen Bevölkerung stellt das Sehen so der wichtigste Sinn dar. Allerdings sagt man eigentlich, dass Menschen, die nicht hören können, viel mehr von der Gesellschaft ausgeschlossen sind und das Nichtsehen durch viele andere Dinge relativ gut kompensiert werden können. Und Menschen, die halt nicht hören können, sich aber gut leise im Alltag bewegen können, die haben manchmal nicht die Rücksichtnahme von dem Umfeld wie Menschen, die sichtbar sehbehindert sind und auf die man so Rücksicht nimmt. Und da gab es mal interessante Erhebungen und es hieß, das Hören ist schon das etwas Ausschließendere, weil Gebärdensprache und dergleichen einfach auch sehr rudimentär nur verbreitet sind. So, long story short zu dem Thema, also Sehen super wichtig. Aus osteopathischer Sicht nicht nur das Aufnehmen eines visuellen Bildes oder das Orientieren, sondern auch das Organisieren von Bewegungen, das Abgleichen von Zuständen, ich und der Raum und auch, wie du schon sagtest, ein Taktgeber für Schmerzzustände und ein unmittelbar durchs Hirnnervensystem direkt mit dem zentralen Nervensystem verbundenes Organ, also eins der schönsten Angriffspunkte, eigentlich direkt ans ZNS zu kommen aus osteopathischer Sicht.
Ja, genau. Ne? Wir berühren das Auge, berühren das Gehirn quasi. Also man zählt ja durchaus wirklich auch die äußere Umschichtung des Auges zum zentralen Nervensystem noch. Und das finde ich auch faszinierend daran.
Und ein nicht so verbreitetes Thema, aber doch an so vielen Prozessen beteiligt. Wir versuchen heute mal, wie du schon sagtest, einen ersten Makroüberblick zu geben. Klaas, kannst du dich denn noch aus deiner Schädelarchäologiezeit daran erinnern, welche Schädelknochen eigentlich mit dem Auge verbunden sind?
Das sind nämlich eine Menge, glaube ich. Das sind eine ganze Menge und die magische Zahl 7 sind mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. Das sind ja so Sachen, die man sich gut merken kann. Und ich muss zugeben, dass ich da vorhin auch noch mal ein bisschen reingeluschert habe, weil ich das für eine wichtige Information halte tatsächlich. Es ist das Osfrontale, das Zygoma, also Jochbein, Stirnbein. Dann ist es die Maxilla, das Tränenbein, das Sphenoid, das Osethmoidale. Mhm. Und jetzt fehlt der 7.
Es ist die Concha.
Es ist das Osnasale. Ah, fuck yeah, einer fehlt noch. Ich glaube, ich werde gleich mal googeln. Aber auf jeden Fall haben wir halt so die Großen, ne, die dabei sind. Das Ospalatinum ist noch dabei. Das Ospalatinum, also der Gaumen quasi, da bin ich mir relativ sicher. Wir haben so diese großen, so wie das Osfrontale und das Zygoma, was man sich halt sehr gut vorstellen kann, aber dann halt so ganz viele kleine Strukturen noch, die so eher so auf der medialen unteren Seite sind. Und das finde ich ganz faszinierend, dass da so viele Knochen dran beteiligt sind. Und da gibt es ja dann durchaus auch wieder Techniken, mit denen man da halt, ne, vermeintlich rangehen kann, an alle 7 Knochen gleichzeitig zu arbeiten, obwohl man nur 5 Finger hat, aber
ja. Ob es das jetzt sein muss, dass man mit allen Knochen gleichzeitig arbeitet, das sei mal dahingestellt. Das ist so ein typischer osteopathischer Flex-Move. Guck mal, wenn ich meine Finger hier drehe und da rein drücke, dann kriege ich sie alle. Aber ja, da bieten sich natürlich jetzt erstmal kraniosakrale Techniken an, die so ein bisschen die Suturen zwischen den gesagten benannten Knochen mobilisieren, schauen, ob es eine Stauung gibt, eine Spannung gibt oder ob die schön divergieren können und gewiefte kraniosakrale Leute können dann auch mit Sicherheit interpretieren, um welche Bewegung es sich bei der Expiration, Inspiration im Schädel handelt und was da vielleicht bedürftig ist. Ich persönlich gehe, wie man schon an meinem kläglichen Versuch, kraniosakral zu argumentieren hört, etwas direkter dran und gebe tatsächlich immer so Testimpulse in die einzelnen Schädelknochen, also Knochen im lebendigen Menschen ist halt sehr durchwässert und durchaus flexibel und hat so einen gewissen Widerstand, wenn man da reindrückt. Und es gibt einfach Bereiche, also zum Beispiel kann man das am Ostfrontale, an den Stirnhöhlen mal wahrnehmen, wenn die so richtig dick vereitert und fest sind und die richtig zusitzen, dann ist die Stirn vom Federungsmechanismus für mich auch immer ein bisschen widerstandsfähiger, als wenn das alles frei und flockig zu bewegen ist. Das sind minimalste Bewegungen natürlich, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie ich drücke in die Haut und mache eine Delle, aber das ist dann schon so ein bisschen Osteopathie 2.2 vielleicht, sehr individuelle Interpretationssache, aber um sich erstmal einen groben Überblick zu verschaffen, ganz interessant, besonders frei schwingend und beweglich sind ja die Zygoma, die Jochbeine, die auch schnell mal beim Boxen oder bei irgendeinem Unfall oder sowas kaputt gehen, weil sehr fragil und weil darunter halt viel Platz und Hohlfläche sozusagen ist, die nicht so strukturell durchknöchert ist. Grundsätzlich hat der Schädel ja viele Hohlräume, um ein bisschen gewichtssparend zu sein, obwohl der Schädel ja insgesamt mit allen Strukturen doch sehr schwer ist, aber diese Hohlräume versuchen Osteopathen zu nutzen, um Dinge in Bewegung zu setzen oder zu bearbeiten.
Dazu fällt mir ein, als Kind hatte ich das noch, wenn ich quasi Vasalva-Manöver gemacht habe, also Nase zuhalten, Mund zuhalten und dann ausatmen, dass ich dann gemerkt habe, dass die Luft durch mein Auge entwichen ist. Und ich habe es gerade eben nochmal ausprobiert und es funktioniert nicht mehr, leider.
Ah, okay.
Alles schon zu degeneriert.
Ja, erstmal grundsätzlich gilt natürlich, bevor wir irgendwas mit den Augen machen, muss die Frage gestellt werden, hast du Kontaktlinsen drin? Weil auch das habe ich schon mal im Eifer des Gefechts einfach umgangen, habe gesagt, mach mal die Augen zu und dann gehe ich da dran. Und dann war ich da schon so ein bisschen am Rumvorwerken und am Schieben und dann Drücken. Und dann sagte der Patient irgendwann, du weißt, dass ich Kontaktlinsen drin habe.
Ja, klar.
Da muss man natürlich aufpassen, weil wenn die nach hinten rutschen, das kann irgendwie unsexy sein. Obwohl es natürlich auch sanfte Techniken gibt, wo man das mal tolerieren kann. Aber diese Frage ist eigentlich obligatorisch.
Ja, aber genau, wo du sagst, das lohnt sich durchaus nochmal da wirklich nochmal drauf zu gucken und zu sagen, das nochmal extra zu fragen, nicht zu denken, man wüsste alles von seinen Patienten. Man vergisst ja durchaus auch das eine oder andere Mal. Ja, wir waren so ein bisschen bei der Anatomie, bevor wir jetzt nochmal in die Behandlung gehen, wo wir auf jeden Fall nachher nochmal genauer drauf eingehen. So, Anatomie, also Augenhöhle, 7 Knöchelchen und Löcher sind immer dafür da, damit da Sachen rein und raus gehen können. Ich weiß nicht, ob du schon die Innervation genannt hast. Die Augen müssen ja bewegt werden und das sind dann ja auch die Muskeln, die auch wirklich tastbar sind, an die wir auch rangehen können. Und da haben wir halt hauptsächlich den dritten Hirnnerv, den Oculomotorius. Und für das schräge Augenrollen, was ich ganz witzig finde, so als Kommunikation, das machen dann auch die schrägen Augenmuskeln, der Obliquo Superior Inferior und auch von diesem rollenden Augennerv oder rollenden Hirnnerv Trochlearis versorgt.
Ja, Wir haben ja 12 Hirnnerven insgesamt und die Hälfte davon ist direkt oder indirekt am Auge beteiligt, was ich sehr interessant finde. Also ist unmittelbar halt ganz nah und sehr zentral am ZNS. Und von daher ist es auch spannend, wenn man das Gefühl hat, ich würde gerne im Nervensystem was regulieren, ist das Auge einfach ein interessanter Angriffspunkt, sage ich mal. Also ich versuche mal ein bisschen runterzubrechen. Also der zweite ist der Optikus, der nimmt erstmal visuelle Reize auf und verarbeitet die im Gehirn. Das ist so die Hauptaufgabe von dem. Dann hast du schon einen dritten genannt, Oculomotorius. Der macht die Lidhebung, da komme ich später nochmal drauf zu, das ist nicht uninteressant, macht die Pupillen eng und hat mit tatsächlich den geraden Augenbewegungen hoch und runter und ein bisschen nach unten schräg zu tun. Das ist seine Aufgabe, das macht man ja bei manchen Hirnnerventests, dass man die Augen genau in die Richtung bewegen lässt und guckt, ist es hier defizitär oder klappt das alles ganz gut. Also wir haben den zweiten, dritten, der vierte. Der Trochlearis obliquus superior macht die Aufwärtsbewegung und Augendrehung, wie du schon sagst, und der Abducens mit dem Rectus lateralis bringt die Augen nochmal nach außen jeweils. Das sind die vier direkten.
Ja, das ist auch faszinierend, dass nur für die Augenbewegung drei verschiedene Hirnnerven notwendig sind.
Ja, ja, und auch diese kleinen Schrägbewegungen, warum haben die dann einen eigenen Nerv? Und ist das erst evolutionär später dazu gekommen? Oder wie kommt es dazu, dass das so aufgeteilt ist und nicht anders? Das sind immer so die, die Fragezeichen, die man in der Medizin hat oder wenn man sich den menschlichen Körper anguckt. Da habe ich leider keine Idee zu. Aber das wäre evolutionär mit Sicherheit interessant mal
definitiv zu erklären, ja. Da muss ich leider aufpassen, obwohl ich mich immer gerne als großen Freund der Evolutionsmedizin bezeichne.
Ja, interessant. Dann indirekt am Auge noch beteiligt ist der Trigeminus tatsächlich, der sensibel das Auge mit innerviert über den Ophthalmikus vornehmlich und den Lidschlussreflex, also wenn dir irgendwas ins Auge pustet und dein Auge schnell zugeht, da ist der mit dran beteiligt. Genauso wie der Facialis, der den Reflex auch macht und der parasympathisch die Tränendrüse mit innerviert, die halt auch einen physiologischen Einfluss auf die Bewässerung des Auges hat. Und dann sind wir bei sechsten, die da beteiligt sind. Also einige motorisch, einige sensibel, einige in Mischform. Da haben wir doch Möglichkeiten anzugreifen. Und da war jetzt zum Beispiel bei dem Symposium vom neurozentrierten Training die Rede. Das habe ich auch mal ausprobiert und habe ich mir ganz rudimentär und oberflächlich erklären lassen. War folgender Fall. Fußballspieler wird bei einer Kopfballbewegung am Kopf gestoßen, geht zu Boden, hat eine Gesichtsverletzung, das Spiel ist dann irgendwann vorbei, alles gut und schön. Und in den folgenden Wochen wird festgestellt, dass immer wenn der Ball aus einer ähnlichen Richtung kommt, wo der Zusammenprall gekommen ist, hat der Spieler, der eigentlich normalerweise technisch in der Lage dazu wäre, den Ball zu verarbeiten, Schwierigkeiten, den Ball richtig einzuschätzen. Und dadurch entstehen Spielsituationen, die für die Mannschaft einfach unvorteilhaft sind. Und jetzt könnte man easy sagen, ja, der Spieler ist einfach technisch zu schwach und muss ausgewechselt werden. Und da geht dieses neurozentrierte Training dran und versucht über eben jene genannten Hirnnerventests und Augenbewegen mal zu gucken. Also die Menschen stehen dann frei, können sich nirgendwo festhalten und müssen dann so klassisch wie bei den Hirnnerventests mit einem Stift folgen, den ein Mensch davor stehend nach rechts und links bewegt und da, wo der Körper anfängt zu wackeln, zu dekompensieren oder wo das Auge leicht anfängt zu zittern oder Schwierigkeiten hat, dem Ganzen zu folgen. Und da war es schon bei sehr leichten Abweichungen der Fall. Da wurde dann ein Training draufgegeben, um da immer wieder reinzugehen und das immer wieder nachzujustieren. Und dann wurde in diesem Vortrag eine Szene gezeigt, wo der Spieler dann hinterher wieder in der Lage war, diese komplexen Bälle anzunehmen. Ob das jetzt immer alles so schnell und so einfach ist, das sei mal dahingestellt. Aber sich mit dieser Thematik mal zu beschäftigen, fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Da wird es zum Beispiel beim Boxen mit Sicherheit auch eine Menge oder beim Kampfsport allgemein eine Menge Potenzial geben. Hast du da, du bist ja eher der Kampfsportler von uns beiden, hast du da schon mal über so neurozentriertes Training oder irgendwie Techniken mit den Augen oder sowas Erfahrung gemacht?
Also mit dem, wovon du sprichst, mit diesem neurozentrierten Training oder Neuroathletik, da gönne ich mir insgesamt eine gewisse Skepsis, muss ich sagen. Ich habe das schon hier und da auch mal auf Vorträgen, Workshops ausprobiert. Fand ich nie gut. Und ich glaube, da ist auch sehr viel guter Wille dabei. Mhm. Muss man sagen, ähnlich wie bei uns, ähnlich wie bei einer Osteopathie, da ist auch sehr viel Behauptung und wenig Wissen dabei. Mhm. Aber okay, vielleicht muss ich davon auch nochmal irgendwann bekehrt werden und wirklich sehen, dass das funktioniert. Was ich bei den Vollkontaktkampfsportlern häufiger sehe, sind halt eben Traumata. Das ist ja quasi beim Thema so Vollkontaktboxen, Thaiboxen, da steht ja Gehirn, Schädel, Hirntrauma in Großbuchstaben dran geschrieben. Das hat einfach dazu gehört zum Sport oder das quasi auch darauf abzielt. Und also da kann man durchaus auch mal Kranio rausholen, auch eher ein bisschen fester. Aber beim Auge, da sehe ich das auch häufiger, dass das ein Problem ist. Und mein Zugang ist halt eben dann die Behandlung der Augenmuskeln. Und also über jetzt direkten Zugang, Finger auf den Muskel oder halt eben über sowas wie kleinere MET-Techniken, die man manchmal mit Kontakt zum Auge machen kann oder halt einfach auch nur so mit Augenblickrichtungen arbeiten kann. Das ist schon so ein Ding, ja. Und so weiterhin beim Vollkontakt sagt man ja auch mal ganz gerne, damit das Gehirn gut geschützt ist, muss die HWS stabil sein. Die HWS muss möglichst dick sein und auch die Kiefermuskulatur sollte am besten angespannt sein. Also am besten auf den Zahnschutz, auf den Mundschutz raufbeißen, wenn es ins Gefecht geht. Und da gehören auch so ein bisschen die Augen mit dazu, denke ich, ne? Also da kommen wir später nochmal auf den Synergismus zu sprechen, den Augenmuskeln und vor allen Dingen HWS-Muskeln halt auch haben, ne? Also ja. Synergismus, ja. Aber halt auch eben durchaus fasziale Kontinuität.
Yes. Okay.
Du hattest Parasympathikus angesprochen, also über den Nervus facialis, teilweise auch über den Oculomotorius, da mit dem zusammen ziehen auch parasympathische Fasern.
Richtig.
Sympathikus wird so TH1 eher gemacht. Ja. Ich spreche immer sehr gerne von so TH1 bis 4, alle Wirbelsegmente, auch die Rippensegmente. Haben wir oft schon drüber schwadroniert, wie wichtig die sind für die sympathische Versorgung des Kopfes. Und da gerade beim Auge käme wohl anscheinend hauptsächlich TH1 so in Frage, dass man sich da die Region anschauen sollte.
Hast du absolut recht. Und zumal, wenn wir schon in der Region sind, da hast du ja auch das Ganglion cervicale superius. Und das versorgt auch vasomotorisch Bereiche, die dann nach oben ziehen Richtung Auge und über den Plexus caroticus internus und die Arteria ophthalmica tatsächlich das Auge mit durchbluten. Und wenn du da auf Höhe cervicotodacaler Übergang einen negativen Einfluss auf dieses Ganglion cervicale superius hast, beziehungsweise etwas höher liegende Strukturen, irgendwie so Sternocleido oder die Scaleni-Gruppe und Platysma und diese ganzen Strukturen, die da vorne am Hals zu finden sind, dann wird spekuliert, hast du eine negative Versorgungslage über diese Kette nach oben hin zum Auge und eine Minderdurchblutung kann dann zu Dingen wie Konjunktividen führen. Und wir kennen das zum Beispiel nach einem langen Tag am Computer, wenn wir alle mit dem Turtleneck vor dem Bildschirm sitzen, dass wir uns erstmal die Augen reiben müssen, weil die Augen so ein bisschen trocken sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch die Posturalität mit dem Kopf nach vorne wir einfach eine schlechtere Versorgungslage des Auges haben und das dazu beiträgt, dass wir hinterher müde und trockene Augen haben.
Ja. Durchaus. Trockene Augen oder zu feuchte Augen, Drainage, Abfluss und so ist auch wichtig. Letztendlich, kommt das ja alles quasi in der Vena jugularis wieder an, die Drainage. Ansonsten gibt es diese ganzen Sinus, diese ganzen venösen Blutleitern, die wir da haben. Die, ja, wie verlaufen die alle? Sagittal, Hypophyse herum, sigmoidal, unterschiedlichst, ja. Also die konfluieren da alle letztendlich irgendwann. Und das sind so, gehören auf jeden Fall zu den Kraniotechniken, die ich immer ganz gerne mache auch. Also diese Sinustechniken zum Beispiel entlang der Pfeilnaht, der Sagittalnaht oder auch im Hinterkopf, da wo die, ne, der Hinterkopf Inion protuberantia occipitalis externa dazu finden ist. Da in der Region kann man dann mit solchen Drucktechniken in den Schädel rein, finde ich, ganz gut arbeiten, dass man da so ein Gefühl hat, dass sich da was entlastet und wir dann halt auch sehr gut den Drainageweg über den Hals wählen können.
Was ich früher in meiner Lymphdrainage-Ausbildung schon gehört habe, ist, dass eine Drainage des Gaumen von innen, du hast jetzt vorhin die knöcherne Beteiligung des Gaumen Palatinum genannt, wenn wir da in der Lymphdrainage rumkreisen oder kranial dran arbeiten, versuchen da Platz zu schaffen oder rhythmisch pumpen, kann auch das vielleicht einen entlastenden Drainageeffekt auf das Auge haben. Das kann ich jetzt nicht beweisen, aber ist tatsächlich mir schon von einigen Kopfschmerzpatienten bestätigt worden, denen ich das zum Auftrag gegeben habe, dass sie während Migräne oder Kopfschmerzattacken durchaus mal den eigenen weichen und harten Gaumen so ein bisschen drücken und massieren sollen, und das fanden die meisten ganz angenehm. So. Aber wie es in der Lymphdrainage immer so ist, wir müssen halt die Wege Stück für Stück frei machen, und da gehört für mich auch eine gute Kompression des vierten Ventrikels dazu, ein bisschen Platz zu schaffen und natürlich den Hals frei machen, um die Abflusswege frei zu machen. Und dann können wir uns so langsam nach oben arbeiten. Und dann kann man auch gute Drainagetechniken am Auge selber machen mit den Daumen oder mit den Fingerbeeren auf dem geschlossenen Lid, so leicht pumpende Bewegungen können ein bisschen dazu führen, dass der Augendruck sanft drainiert wird. Da muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein mit Augeninnendruckserkrankungen, Glaukomen und dergleichen, dass man da nicht overpaced, aber das mache ich manchmal auch, und gerade diese sanften rhythmischen Techniken auf den Augen haben ja sowohl einen drainierenden als auch einen gegebenenfalls Nervus inhibierenden Effekt, beziehungsweise einen entspannenden Effekt auf das zentrale Nervensystem, und der Patient oder die Patientin fahren ein bisschen runter. Darüber kann man halt auch ein bisschen Menschen, die vielleicht im Stresstonus sind, ein bisschen runterfahren lassen.
Ja, ja. Das ist ganz interessant, weil da gibt es ja auch Studien zu. Unser alter, guter Kollege Tom Esser, der hat sich mit dem Thema schon vor 20 Jahren beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber...
Ja, ich habe ein Buch über die Behandlung des Glaukomen in meinem Schrank stehen.
Genau.
Das habe ich noch privat unterschrieben, stark.
Ja, ja, da muss ich nochmal gucken, ob das bei mir auch unterschrieben ist. Ja, ja. Aber... der hat damals so, ich weiß nicht, ob das eine DO-Arbeit war oder sowas, der hat da so eine kleine Studie zu gemacht, die, wo es gezeigt hat, ja, das ist eine signifikante Reduktion des Augeninnendrucks unterhalb der klinischen Schwelle so ungefähr. Also das scheint zu funktionieren. Und der hat unter anderem auch so diese Technik da gemacht, so eine Pumptechnik. Beschrieben hatte er das so, auf ein Auge quasi alle vier Finger so rauflegen mit den Kuppen ganz vorsichtig, und dann klopfen wir mit der anderen Hand 30 Sekunden lang auf die Hand, die auf dem Auge liegt. Also so ein indirekter Impuls, was ich so ganz smart finde, was ja auch manchmal bei der Palpation empfohlen wird. Eine Hand drauflegen und mit der anderen den Druck ausüben. Hat sich bei mir nie durchgesetzt, aber die Technik finde ich ganz cool. Ich mache das meistens anders, dass ich auch einfach so ganz vorsichtig mit der Fingerbeere raufklopfe, aber so mit diesen fünf Fingern, um den ganzen Bulbus schön in der Hand zu haben, finde ich es auch nicht schlecht. Ja, wir sind jetzt irgendwie schon mitten in der Behandlung gelandet. Eigentlich wollten wir noch über andere Sachen sprechen, aber ja, wo wir schon mal dabei sind. Ich hatte ja von den Augenmuskeln gesprochen. Wir haben Rectus lateralis, medialis obliquo superior, inferior, Rectus inferior, Rectus superior. Und ganz einfach danach benannt, in welche Richtung die gucken.
ja. Und Rectus lateralis noch, ja, der Abduzens, ja.
Ja, falls ich noch nicht gesagt habe, ja. Und die sind durchaus zugänglich, wenn man sich da halt ins Auge reingreift, also lateral vom Auge für den Rectus lateralis, dann kommt man da halt auch durchaus rein. Und für die Patienten ist es, ich habe es eigentlich okay erlebt, dass es für die allermeisten vollkommen okay ist, auch wenn es durchaus schmerzhaft sein kann. Mhm. Ja, man kriegt dann halt irgendwie kurz so ein paar blaue Pünktchen vor den Augen oder so ein kurzes schwarzes Blickfeld. Verschwindet aber sofort wieder und da kann man durchaus rangehen. Und über diese Muskeln wird durchaus auch immer mal wieder Schmerz getriggert, also Triggerpunkt ähnlich. Und das ist ganz häufig dann Schmerz, der irgendwie in der Stirn stattfindet, hinterm Auge, vorm Auge, unterm Auge. Das zieht bis in die Nase, hatte ich letztens auch noch jemanden, wo das dann so einen komischen Sinus-Nasennebenhöhlenschmerz ausgelöst hat. Und man da halt auch so Kopfschmerzprozesse durchaus mit behandeln kann. Man kann einfach reindrücken. Ich habe es mir angewöhnt, das quasi mit einer MET-Technik zu kombinieren, dass man reindrückt und vorher das Auge halt bei geschlossenen Augenlidern gucken lässt. Also Auge ist zu, guckt man nach links und man drückt rein und dann wieder locker, Auge entspannt und ich drücke weiter auf den Muskeln. Das sind 2, 3, 4, 5 Mal. So, bis man den Eindruck hat, dass es da einen richtig guten Release gibt und es auch keine Druckempfindlichkeit mehr gibt. Muss man so ein bisschen vorsichtig mit sein, aber mit schönen Samtpfötchen kann man da sehr gut dran arbeiten, wie ich finde.
Hm. Ja, am Ende ist der Obliquus Superior auch nur ein Bizeps. Also obliegt den gleichen Gesetzmäßigkeiten, wird halt durch den Hirnnerv innerviert. Das ist ein bisschen
genau,
außergewöhnlich.
Aber das werden ja Trapezius ja. Und Sternocleido ja. Ja durchaus auch.
Ja,
ne?
Ja,
auch
genau.
Vom Premium-Nervensystem. Ja.
Ja.
Und womit ich mich noch ein bisschen schwer tue, aber was ich immer mal wieder raushole, sind doch, ich habe jetzt eben von MET-Techniken gesprochen, aber auch MET-Techniken, wo man quasi Widerstand am Auge gibt. Da gab es einmal diesen TJ Ruddy, das ist auch so ein alter Osteopath, der in den 60ern mal irgendwas dazu veröffentlicht. Also hat so ein bisschen die Prinzipien von Mitchell, Muscle Energy Technik übernommen und auch bei geschlossenem Auge 3, 4, 5 Finger aufs Auge und dann gibt man dem Auge quasi einen kleinen Widerstand, dass man halt sagt, okay, tu mal so, als würdest du nach rechts gucken und nach links gucken, man hält das Auge fest. Finde ich immer mit dem Patientenhandling so ein bisschen schwierig, ne? Dass man sagt, ja, stell dir vor, du guckst nach rechts, aber bewegst oder bewegst nicht und so. Und so ein Zitat von dem Ruddy war, no wobble or no bounce. Also das Auge soll nicht hin und her wackeln und nicht bouncen, also nicht aufprallen oder nicht irgendwie hin und her rutschen, so da drinne. Ne? Und dementsprechend muss man da vorsichtig reingehen. Aber ich kenne einige Leute, die letztens noch so einen Austausch, die damit sehr zufrieden sind, so eine MET-Technik am Auge selber zu machen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch häufig, das wird man so einmal im Monat gefragt, ich habe so ein Augenzucken, mein Augenlid zuckt so. Siehst du das hier? Und ich links, ich nehme schon Magnesium. Das ist so der Klassiker. Und jetzt hatten wir ja gesagt, Lidhebung wird vom Oculomotoris innerviert. Der Facialis macht den Lidschluss. Also eine Fehlansteuerung dieser beiden Nerven kann ja auch zu einem Aufzu in ganz kleiner Dosierung führen und sich einfach da über Behandlung über das Auge diesen Hirnnerven zu nähern oder verschiedenen sympathischen Strukturen vorne am Hals zu nähern, um dem Auge da quasi ein Reset zu geben, fände ich auch nochmal einen ganz interessanten Punkt, um das Ganze zu behandeln, weil meistens das mit dem Lidschluss dann doch nicht über Magnesium zu regeln ist. Und es lohnt sich aber auch manchmal einfach direkt ans Lid zu gehen. Also man kann das Lid auch ein bisschen abziehen und leichte Zugtechnik mal drauf geben oder das Lid mal ausstreichen. Da gibt es ja manchmal auch Talg, der nicht ganz gut abtransportiert wird oder einfach so Auswerfungen, die sich ödematös füllen und das Ganze mal frei zu trainieren und zu versuchen, die Abflussrege frei zu machen, finde ich auch eine ganz interessante Technik, um vielleicht zum Beispiel bei so einem Thema wie Augenlidzucken einen Einfluss zu nehmen.
Mhm. Durchaus. Es ist auch sehr interessant, dass Symptome an den Augen Hinweise sein können für diverse Erkrankungen. Das finde ich auch nochmal so ganz interessant. Also sowas, alle möglichen Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, das kann sich durchaus auch an den Augen zuallererst bemerkbar machen. Oder sowas wie MS, ne? Auch weil das durchaus jüngere Leute betreffen kann, kann das manchmal auch sein, dass das so ein Erstsymptom sein kann. Ja, verschwommene Sehen teilweise oder irgendwie blinde Flecken und solche Sachen, das gibt es durchaus auch alles, dass das halt einfach nicht nur ein bisschen Dehydration ist, sondern auch was etwas Schwierigeres dahinter stecken kann.
Ja.
Ansonsten die guten alten Heilpraktiker fragen, was war das? Iridozyklitis oder Uveitis, also wenn da so eine Entzündung im Auge ist und dann hat er auch noch Fersenschmerzen und hat morgen ist der Rücken immer so steif und er muss erstmal duschen, um fit zu werden.
Bechterew, Junge.
Der gute alte Morbus Bechterew.
Ja, ich hatte einen Kumpel, der hat regelmäßig Regenbogenhautentzündungen und musste da immer gespritzt werden in den Augapfel und es tat mir richtig leid. Und er tat sich auch richtig leid, muss ich fairerweise sagen. Aber ist mittlerweile gut geworden. Aber es führte unter anderem dazu, dass er nicht Pilot werden konnte. Das war irgendwie ein bisschen scheiße alles. Naja.
Wären wir sonst auch
Ja.
geworden.
Ja, ach, will ich gar nicht mehr. Ist alles gut. Ja, ich hatte selber mal eine Netzhauterschütterung. Ich habe ja auch lange Fußball gespielt und habe mal einen Volleyschuss frontal ungebremst ins Gesicht bekommen. Und als ich wieder, also ich habe das Bewusstsein nicht verloren, aber als ich den ersten Schock überwunden hatte, habe ich das Auge, was mir gehalten hatte, die Hand davon genommen und habe gesehen, da war Blut. Und ich dachte erst im ersten Moment, scheiße, mein Auge ist geplatzt oder raus. Und stellte sich dann aber raus, dass nur mein Lid eingerissen war an der Seite. Es hatte einen kleinen Cut und das hat ziemlich geblutet. Und dann hatte ich tatsächlich so einen kleinen schwarzen Kasten in meinem Blickfeld und der ging auch nicht weg. Wurde sofort ein Krankenwagen gerufen und ich wurde in Münster in die Augenuniklinik gebracht und da wurden sofort Tests gemacht und so weiter und so fort. Und da hieß es, nee, es ist nur eine Erschütterung, keine Ablösung, von daher jetzt mal Ruhe, du pennst jetzt hier heute in der Nacht und dann gucken wir uns das morgen mal an. Und dann war es am nächsten Tag auch besser und es hat sich toi 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 alles sehr gut zurückentwickelt und Jahre später habe ich mir mal einen Fremdkörper, den ich auf dem Augapfel sitzen hatte, in das Auge gerieben und hatte einen Ulkus auf dem Augapfel, also einen entzündlichen Prozess, der sich dann auch also nicht in der Sehqualität, aber beim Lidschluss als wie so ein kleines Körnchen, was man nicht wegkriegte. Das hat tierisch genervt und es hat gejuckt und so. Und ich hatte da immer so einen kleinen Widerstand und dann auch wieder ins Krankenhaus, in die Augenklinik. Und dann musste ich da Gentamicin oder wie das Ganze heißt, irgendwie so den klassischen Antibiotikum-Augentropfen-Kram nehmen. Und meine Augenärztin sagte, wenn Sie in Zukunft irgendwann mal beim Augenarzt sein sollten und der fragt Sie, ob Sie Augenvorerkrankungen haben, dann sagen Sie mal, dass Sie einen Ulkus hatten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt ist wieder gut und es ist schon auch ein hochsensibler Bereich. Ne? Und nicht. Vielleicht nicht zuletzt deswegen, weil es einfach ein direkter Kontakt zum zentralen Nervensystem ist und demnach hochsensibel und ungeschützt ist. Und wir deshalb so eine Aversion haben, dass da was mit uns passiert, weil das wahrscheinlich fundamentale Folgen für uns hätte.
Ja, was mir dazu noch einfällt, ist, wo du von der Verbindung zum ZNS sprichst, ist auch dieser okulokardiale Reflex. Das hatte ich früher mal irgendwo gelesen, habe das für Märchen gehalten, aber es funktioniert wohl. Wenn du dir aufs Auge raufdrückst, dann sinkt deine Herzfrequenz. Das ist nachgewiesen und wir in der Osteopathie versuchen ja auch gerne auf das autonome Nervensystem einzuwirken, mit Rib-Raising, mit CV4, mit anderen Sachen. Und wieso drücken wir nicht einfach auf die Augen? Weil das funktioniert ja anscheinend
So.
auch. Ja, ist nämlich Teil des Tauchreflexes. Da kommt wieder mein Faible für die Evolution mit raus. Also, dass fast alle Säugetiere und dazu gehören wir Menschen ja auch, dass wir noch diesen Tauchreflex haben. Also ein bisschen kaltes Wasser am Gesicht oder halt auch eben Druck auf dem Kopf und dann geht die Herzfrequenz runter, damit wir möglichst lange Luft anhalten können. faszinierend, nicht wahr?
Ist es. Finde ich gut.
Ja, ist ein Teil dieses trigeminokardialen Reflexes, glaube ich. Und dann halt nochmal bezogen aufs Auge, der okulokardiale Reflex.
Stark, Klaas. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel über das Auge haben. Also jetzt ist schon wieder eine ganze Folge voll. Würde mich interessieren, ob es da von eurer Seite noch irgendwelche additiven Techniken oder Tipps oder Tricks gibt. Lasst es uns gerne wissen, dann sharen wir das mit der Community. Ansonsten würde ich mal vorsichtig
habe
sagen.
Habe ich noch ein paar Ketten parat.
Hast du noch ein paar Ketten parat?
Natürlich habe ich noch ein paar Ketten parat.
Okay.
Also,
machen wir die gleich nach der Pause oder machen wir die jetzt?
Machen wir jetzt.
Okay, let's go.
Also, weil ich bin ja so durch diese Triggerpunkt-Schule gegangen, Faszien-Triggerpunkte, myofaszialer Schmerz. Das war ja meine erste große Liebe, sage ich ja mal gerne, dass ich damals so Behandlungserfolge hatte und da halt eben auch an anderen Stellen gearbeitet hatte, als jetzt irgendwie die Symptome waren und so weiter. Und gerade bei dem Thema Auge, da haben wir es ganz oft, dass myofasziale Strukturen in der HWS-Region da eine Rolle spielen. Also der Sternocleidomastoideus, der ist dafür bekannt, dass der auch durchaus, also der hat sehr viele funktionelle Zusammenhänge über die Nähe zur Vagus, Carotisscheide und so weiter. Aber den Schmerz, den der produziert, den der ausstrahlt, das zieht richtig ins Gesicht rein und durchaus auch mal wirklich ins Auge und hinters Auge. Und auch die ganze suboccipitale Muskulatur. Und das ist ja auch so ein beliebter Test, um so die Zusammenhänge mal zu spüren, dass wenn man den OR-Release macht, man hat die Hände unter den kurzen Nackenmuskeln und lässt die Leute dann mal einfach nur die Augen auch bewegen, dass man merkt, die spannen sich mit an. Also das ist auch von der menschlichen Entwicklung her ein Ding, was auf jeden Fall zusammengehört, dass man nicht nur die Augen bewegt eigentlich, sondern immer automatisch auch schon so zumindest die Nackenmuskeln mit ansteuert. Und das finde ich auch sehr interessant. Und die ziehen auch durchaus hinters Auge oder ins Auge, machen so Augenschmerz, Augentränen und solche Sachen. Und auch bei der Kiefermuskulatur, da haben wir das durchaus auch, gerade so Anteile vom Masseter oder vom Temporalis, dass die dann manchmal auch so nach vorne wegstrahlen. Und in Richtung Stirn, Augenhöhle, also Tränen auslösen. Nicht nur, weil es sau wehtut, wenn man da eine Nadel reinpiekst oder mit dem Finger rauf drückt, sondern einfach auch, weil es parasympathische oder sympathische Aktivitäten halt triggert. Und das finde ich besonders interessant. Und dann die Leute, die sich besonders mit so faszialen Verkettungen beschäftigt haben, das sind ja unter anderem auch die Steckos aus Italien. Und die haben das ja immer so ganz gut runtergebrochen und die weisen auch jeden Augenmuskel eine Bewegungskette hinzu. Also zum Beispiel der Rectus lateralis, der das Auge nach lateral bewegt, den bringen die halt auch in Zusammenhang mit Muskeln und Ketten, die halt den ganzen Körper nach lateral rüber bewegen, ne? Also Kopf nach lateral bewegen, Lateralflexion, Rumpf in die Lateralflexion. Oder auch der Augenmuskel, der den Bulbus nach oben rollen lässt. Also wenn wir an die Decke schauen, der ist assoziiert mit dieser ganzen Kette, die uns auch in die Retroversion, also in die Extension führt. Ne? Kopf in den Nacken legen und so weiter. Also, und da gibt es anscheinend auch eine wirkliche, nicht nur funktionelle Kontinuität, sondern auch so eine myofasziale Kontinuität. Und da sind wir dann auch wieder bei der Kopfschwarte, also Musculus frontalis, der unsere Augenbraue hochzieht. Über den ganzen Schädel rüber zum Musculus occipitalis und dann weiter in die Nackenfaszie und so. Und so könnte man das quasi für jeden der einzelnen Augenmuskeln weiterspinnen. Ne? Einer guckt nach rechts oben, dementsprechend für die Außenrotation zuständig oder für die Adduktion des Körpers zur Körpermitte hin, inklusive auch so Brustmuskulatur, Bauchmuskulatur und so weiter. Also das finde ich ganz gut, dass dem Auge natürlich so eine Sonderstellung zukommt, wegen Premium-Innovation und einem der wichtigsten Nerven. Aber es ist ja auch so ein Bizeps-Ding, so ein bisschen, wie du schon sagtest. Ne? Suturen sind wie Kniegelenke, gibt es ja auch so ein geflügeltes Sprichwort. Mhm. Aber Augenmuskeln sind dann dem Bizeps dann doch auch schon ein bisschen ähnlich. Und dementsprechend können wir halt auch gucken, ob wir so einen Zugang darüber kriegen.
Absolut. Und ich habe vor Ewigkeiten schon mal in der Folge gesagt, dass ich einem Menschen die Dura Mater Spinalis in der Lendenwirbelsäule mobilisiert habe und er beim nächsten Wiederkommen sagte, ich habe das Gefühl, ich kann besser gucken. Und auch da haben wir ja eine Anheftung hinten am Augapfel, eine Ausstülpung, die am Auge sich anheftet, die die ganze Hülle des zentralen Nervensystems, also Gehirn und Rückenmark bis runter, die Wirbelsäule innehat. Und somit ist es auch sowohl wichtig, wenn wir da Probleme haben, dass wir diese Hülle möglichst frei machen, als auch wir können uns mal die Augen ansehen und schauen, ob die vielleicht über irgendeinen Stress und irgendeinen Zug vielleicht auch einen kleinen Impuls und einen Impact oder ein Festhalten auf die Duramatta haben.
Ja, durchaus. Ja, gibt noch ein bisschen was zu sagen, aber für heute schließen wir das erstmal ab.
Alright, kleine Pause.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
Alright, quick and dirty, zurück aus der Pause. Wir starten sofort Volley in das Wochenende und packen euch ein bisschen Musik auf die Playlist, auf unsere Musikantenknochen-Playlist. Und wie könnte es anderes sein beim Thema Auge, dass Musik und Augen ein bisschen in Verbindung stehen? Für mich heute ein Klassiker von den Streets, Dry Your Eyes. Wir hatten das Thema Ganglion Cervicale Superius, Konjunktivitis, trockene Augen. Und Mike Skinner würde sich wahrscheinlich freuen, wenn er wüsste, dass er mit seinem Song auch einen osteopathischen Anteil geleistet hat. Und das ist mein erster Track. Und der zweite Track ist etwas indirekt mit dem Sehen verbunden. Und mal ein ganz alter Klassiker von Jimi Hendrix, All Around the Watchtower. Der Kopf, die Sicht als Leuchtturm. Diese beiden Tracks packe ich heute auf die Playlist. Was hast du mir mitgebracht?
Ich dachte schon, du würdest Eye of the Tiger nehmen.
Ja,
habe ich dir verboten.
Oh Gott. Musste ich früher, nicht schlecht, ne? Habe ich früher in der Schulband auf dem Bass gespielt. Ja.
Okay.
Geil. Richtig simpel, aber ja, genau.
Ja. Meine Tracks, interessantes Phänomen, dass Leute, die aus dem Deutschrap kommen, dass die irgendwie so ein bisschen so diese Gitarren Singer-Songwriter-Musik entdecken. Einer davon ist Chapo 102, der früher so übelst asoziale Musik gemacht hat mit den 102, was, wie hieß die nochmal, 102 Boys, Saft Boys oder irgendwie so, egal. Der macht jetzt so mehr oder weniger jugendfreie Musik und einer der Songs ist Wer hat diese Frau gesehen? Ganz schön, ne? Der Song auf jeden Fall. Mhm. Zweiter, was wir gar nicht besprochen haben, obwohl wir am Anfang der Folge schon über Spiritualität besprochen haben, ist das dritte Auge. Wie konnten wir das vergessen? Das spielt ja in vielen Traditionen eine Rolle. Und ein Song doppeldeutig von den Black Eyed Peas. Der heißt A Third Eye.
Okay.
Und der kommt auf die Playlist. Und der ist sogar noch gut, der Song.
Ist das ein früherer ohne die Lady oder ist der schon mit der Lady?
Nee, da ist Lady schon mit dabei, aber das war so 2004. Ich weiß gar nicht, ob die Lady da am Anfang mit dabei war. Okay. Aber das war so diese Zeit, Es war so ein bisschen so Frauen-Rap, Frauen.
Ja, da fand ich sie nicht mehr so gut, aber alles gut.
Ja.
Ja, war wirtschaftlich ganz clever von denen. Alright, diese beiden Tracks, Klaas, hör ich mir an.
Ja, tu das. Bleiben wir mal beim Auge und erklär mir das nochmal genauer mit der Lendenwirbelsäule. Beziehungsweise mach mal nicht einfach Rückenfaszie, sag mir mal von, wie komme ich denn vom Auge zur Bandscheibe? Ich habe dir vorhin nicht so richtig zugehört, glaube ich. Das passiert öfter mal, wenn ich mit dir zusammen aufnehme.
Also erstmal, wir machen jetzt eine Kette. Das heißt, Klaas gibt mir eine Aufgabe und ich versuche daraus eine Kette zu bilden. Und du hast jetzt gesagt, Auge und Bandscheibe. Auge ist ja gefällig, das ist ja gerade ganz frisch, das hatten wir gerade. Und du hast, glaube ich, schon eine gute Antwort geliefert. Wenn wir jetzt ein Defizit haben, sagen wir zum Beispiel, der Nervus abducens hat ein Problem und der Rectus lateralis funktioniert nicht mehr so gut, das heißt, die Person kann nicht mehr so gut zur Seite schauen, dann kompensieren Menschen das ganz lange, ohne dass sie es wissen und rollen einfach nicht die Augen in die Richtung, sondern drehen den Kopf in die Richtung. Und das machen sie nicht nur einmal, sondern das machen sie aber tausende Male am Tag. Und das hat natürlich eine Struktur folgt Funktion, einen Trainingseffekt für die Muskulatur, die das machen muss, und steigert dadurch die sportliche Kapazität und die Anspannung, zum Beispiel der Kopfbänder. Wir hatten den Sternocleidomastoideus genannt, der auch an der Kopfdrehung mit beteiligt ist. So, und wenn der jetzt immer wieder dieses Fehlverhalten des Auges kompensieren muss und immer ganz viel arbeiten muss und auftrainiert wird, dann drückt er mechanisch zum Beispiel auf den darunter verlaufenden oder da lang verlaufenden Nervus vagus. Nervus vagus, vegetative Versorgung sämtlicher Bauchorgane oder zumindest der weitesten Teile, wenn der nicht mehr gut nach unten senden kann, seine Aufträge verteilt, dann wird es etwas träge und langsam und das, was wir gegessen haben, gärt in unserem Bauch und führt zu einem Blähbauch, sagen wir jetzt einfach mal. Und es gibt Menschen, die immer chronisch mit Blähbauchsymptomen durch die Gegend laufen. Und dieser Bauch braucht Platz und das machen wir, indem wir in ein Hohlkreuz gehen, in eine Lordose in der Lendenwirbelsäule, um vorne Platz für den Bauch zu machen. Und auf Dauer ist eine Lordose natürlich ein Einklemmungsphänomen für die dort verlaufenden Bandscheiben und das machen die eine Zeit lang mit, aber wenn sie dann irgendwann keinen Bock mehr haben, dann können sie da mal dran zugrunde gehen und somit hast du über ein Augendefizit und verschiedenste Kettensysteme einen Einfluss auf die Lendenwirbelsäulenbandscheibe. Das ist meine Kette für heute.
Okay, ja. Ich gebe zu, dass ich zwischendurch Probleme hatte, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.
Ja, weil du schon wieder irgendwelche Pilze eingenommen hast, Junge. Was ist mit dir? Mit deinem dritten Auge. Ich will es gar nicht hören.
Es ist der Knochenjob-Stempel drauf. Die Kette ist genehmigt.
So, tipptopp. Alles klar. Klaas, ich wünsche dir happy times. Schau mit allen Sinnen, allen Augen immer wacker geradeaus und wir hören uns in 14 Tagen wieder.